Ramul, schöne Tage hier.
Ja, danke schön. Regnete
Tage.
Schön. Da, dass ich ans Harmonium setzen kann. Ich danke dem Herrn, dass er mir den Blick auf dieses kleine, aber wunderbare Lied gerichtet hat. Der Inhalt entspricht auch zusätzlich zu meiner Freude dem, von dem ich den Eindruck hatte, innerlich, was wir heute Abend aus diesem wunderbaren Wort entnehmen sollen. Deines Wortes stille Kraft, heller Schein vorerst, strahl in unser Herz hinein, dann deines Wortes stille Kraft, sieh die neue Menschenschaft, zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Oh, wie selig ist es, dir kindlich zu vertrauen, unerschüttert können wir auf dich den Felsen bauen. Herr, wir glauben in der Zeit, bis die selige Ewigkeit uns erhebt zum Schauen. Und nun, ich bitte die Geschwister, die das, was ich jetzt lese, schon längst kennen, es sich schenken zu lassen, was mir nun als besondere Gnadengabe geschenkt ist, unter anderem, ich lese, ja, also 20, über 60 Jahre unsere Bibel. Dann habe ich sicher manche Stelle 7-mal gelesen oder 70-mal gelesen. Und jetzt die Gnadengabe, die ich bezeugen darf. Für mich ist jede schon 70-mal gelesene Stelle jedes Mal wieder ganz neu. Ganz neu. Und ich staune ja, merkst du das erst jetzt? Hast du das nicht schon längst gemerkt? Und nun schlagen wir auf die Sprüche Salomos und hören ganz neu die ersten Verse. Wenn ich in dieser Lautstärke spreche, verstehen mich alle. Gott sei Dank, ist auch etwas Feines. Die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. So wird Salomo vorgestellt. Ich erinnere mich eben, dass vor langen Jahrzehnten ich in einer Auslegung eines bekannten Bruders lesen konnte, was die Sprüche Salomos betrifft, so handelt es sich hier offensichtlich um eben ganz einfache, praktische Orientierung, Hinweise, Belehrungen, wie man sich im Leben hier auf der Erde als gläubiger Mensch bewegen soll, Stellung beziehen soll und so weiter. Also ganz praktische Anleitungen. Ist das falsch? Natürlich nicht. Aber ist das alles? Das liegt auf der Ebene der Auslegungsmöglichkeit, die wir bezeichnen können, praktisch erbaulich oder praktisch belehrend. Gut. Dann hat aber jedes Gotteswort einen prophetischen Inhalt. Und zwar nicht nur zeitprophetisch etwa, sondern prophetischen Inhalt, wie Paulus das in 1. Korinther 10 beschreibt, dass solche Worte die Versammlung, die Gemeinde Jesu Christi, in einer Weise erbauen kann, innerlich. Ein Verständnis vermitteln von Zusammenhängen, die nur im Worte Gottes vorliegen und die besondere Belehrung oder Auslegung bedürfen. Wer weissagt, prophezeit, schreibt Paulus dort, der erbaut die Versammlung. Aha, das ist schon mehr als nur für mich praktisch Anweisungen zu kennen und zu üben. Zusammenhänge, die dort dann so weit gehen, dass währenddem mein Geist in mir anbetet, in einer Weise mit dem Geiste Gottes in Berührung gekommen ist, sodass Paulus dann gleichzeitig erklärt, wobei mein Verstand dann fruchtleer ist, ausgeschaltet. Oh, sowas. Gleich als praktischen Zeugen hinzu, wieder ein Wort Salomos aus den Sprüchen. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und das für uns sehr Wichtige, das hier nun uns in ganz praktischen, schwerwiegenden Situationen, belastenden Situationen, wunderbar trösten und helfen kann, besteht darin, mein Geist redet Geheimnisse mit Gott, während mein Verstand ausgeschaltet ist. Paulus, das ist sowas. Aha. Wir erinnern uns sicher alle, mindestens die Älteren, dass man früher von sogenannten Geisteskranken gesprochen hat, die dann versorgt worden sind, wie man sagte. Falsch. Die waren nicht geisteskrank, sondern nur am Verstand. Der Verstand des Menschen ist abhängig von den richtigen Funktionen des Körpers, der Organe. Der Geist aber ist im Allerinnersten des Menschen. Und der Geist des ungläubigen Menschen ist nur noch ein glimmender Docht, der jeden Augenblick auslöschen würde, wenn nicht die Treue Gottes als Schöpfer nicht anders kann, als diesen glimmenden Docht nie auslöschen lassen. Steht so geschrieben, liebe Geschwister? Aha. Da liegt eine Schwester im Krankenhaus, unbeweglich, starr, gelähmt. kommt der Mann oder eine Schwester oder ein Bruder, sie zu besuchen und denkt, ja, was hat das für einen Wert? Was hat das für einen Wert? Ihr reagiert auch auf gar nichts mehr. Wir zucken die Achseln. Ne? Und wenn wir wüssten, was wir dieser schwerkranken Frau und Schwester in Christus antun, ihr Geist wartet, dass wir mit ihr beten, für sie bitten, ein Wort vorlesen. Liebe Geschwister, es ist nicht, sind nicht Einzelfälle, wo die betreffenden Kranken wieder aufgerichtet worden sind und dann erzählt haben, was sie erlebt haben und warteten, dass sie ein Wort des Trostes oder ein Gebet oder irgendeine geistliche Mitteilung empfangen konnten. Also Verstand abhängig von Funktionen des Leibes, der leiblichen Organe. Der Geist aber gar nicht. Der Leib zwar ist tot um der Sünde willen, Römer 8, der Geist aber Leben für den gläubigen Menschen. Das, da hat Gott den glimmenden Dorf gezündet mit den Auferstehungskräften und den Lebendigmachungskräften Jesu Christi. Und da ist eine neue Geburt, eine neue Zeugung und die Geburt eines vorerst samenmäßig in unser Innerstes gelegten neuen Gottesmenschen gelegt. Sprüche Salomos. Wir in Schaffhausen, ich bin Schaffhauser dort aufgewachsen, pflegten zu sagen, wenn einer da meinte, seine Weisheit an den Mann bringen zu müssen, wisst ihr, was wir dann gesagt haben? Du mach keine Sprüche. Mach keine Sprüche. Wunderbar, dass wir keine Sprüche mehr machen müssen. Dass wir hier Aussprüche unseres Gottes vor uns haben, die nicht nur praktisch erbaulichen, praktisch orientierenden Charakter haben, sondern prophetischen Inhalt, wie ich darauf hindeuten durfte, sowohl als zeitprophetischen Inhalt. Und dann das Wunderbarste, ich nenne hier nur drei Stufen, praktisch erbaulich, praktisch Verhaltungsmaßregeln, zweitens prophetisch und drittens jetzt symbolisch. Und da ist überall das Wort Jesu Christi erfüllt. Er sagt zu den Schriftgelehrten, den Pharisäern, den hohen Priestern, sagt er, wenn ihr Gesetz und Propheten leset, dann lest ihr euch da drin, dann findet ihr euch da drin, aber in welchem Sinne? Wenn vom Gerechten die Rede ist, dann bin natürlich ich das, nicht wahr? Der Herr Pharisäer vor allen Menschen. Und wenn dann vom Gottlosen die Rede ist, sind es alle anderen, nicht? Oder die ganz anderen. Und dann fährt Jesus weiter. Und die Schrift ist es doch, die von mir zeugt. Von mir. Und zwar spricht die Schrift in besonders wunderbarer Weise dort von Jesus Christus, wo wir es gar nicht oder zuletzt vermuten würden. Genau dort am wunderbarsten. Und wenn ich diese Dinge so bezeugen darf, dann haben wir in den nächsten Stunden, Tagen und Stunden Gelegenheit, ja, uns da aus der Schrift Gottes überzeugen lassen zu können. Salomo, es genügt, diesen Namen auszusprechen. Guten Abend. genügt, diesen Namen Salomo auszusprechen. Und schon bewegen sich unsere frommen Gedanken in mancherlei Richtung. Und da wäre es gut, wenn wir göttliche Orientierung über diesen Namen bekommen könnten. Dann dürften wir erleben oder erleben wir, dass gerade dort, wo wir 7 Fragezeichen aufstellen, dort Jesus Christus am wunderbarsten, anbetungswürdigsten vor uns steht. In der Weise, wie Paulus wieder schreiben darf, muss, dass für uns, die wir den Herrn Jesus lieb haben, genügt schon, die überragende Gnade Gottes haben, oder nur ein Stück, und das ist so wunderbar, die Gnade Gottes geschenkt bekommen haben, Dinge sehen zu können, die kein Auge gesehen hat. Dinge hören zu können, die kein Ohr gehört hat. Und Dinge mit unseren Herzen verstehen zu können, die in keines Menschen Herz gekommen sind. Steht so geschrieben. So steht geschrieben. Wie viel Mal haben wir das schon gelesen? Ohne es gelesen zu haben, wie man lesen soll. Aber jetzt mal weiter her. Salomo, Sohn Davids, König von Israel. Kurz. Die Schrift ist die von mir zeugt. Was heißt Salomo? Friedefürst. Wer ist der wahrhaftige Friedefürst? Jesus Christus. Sohn Davids. Wer ist der echte Sohn Davids? Wieder Jesus Christus. König Israels. Wer ist der wahrhaftige König Israels? Schon wieder Jesus Christus. Salomo hat das Zeugnis, er sei der Weiseste von allen Menschen vor ihm und nach ihm. Wer ist wirklich der weiseste Mensch? Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus sagt an einer Stelle, wahrlich, ich sage euch, seht die Lilien auf dem Felde. Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Aha. Salomo Herrlichkeit. Wer ist dann der Herr der Herrlichkeit, der Wirkliche? Schon wieder Jesus Christus. Als Salomo als zweiter Sohn, Salomo als zweiter Sohn Davids geboren wurde aus dem Mutterschoß der Batseba, da kam wieder der Prophet Nathan daher. Oh weh, der arme David, sagte, oh weh, oh weh. Nein. Jetzt sagt Nathan, der Name dieses zweiten Sohnes soll Jedidja heißen. Das heißt auf Deutsch, der Geliebte des Herrn. Der Geliebte des Herrn. Liebe Geschwister, wer, also Salomo jetzt, der Geliebte des Herrn, Jedidja. Wer ist wieder der einzig wirklich Geliebte des Herrn? Schon wieder der Herr Jesus. Wir haben jetzt 7 Punkte angeführt. Ich denke, die 7 Punkte dürfen uns überführen, dass dieser Salomo eben wirklich ein Schattenriss von der Herrlichkeit Jesu Christi ist. Was habe ich gesagt? Ein Schattenriss. Was ist denn ein Schatten? Die meisten Zuhörer wissen es. Ein Schatten existiert wissenschaftlich nicht. Das heißt, im Konversationslexikon. Insofern nicht unmögliches Ding wissenschaftlich. Ein Schatten ist weder fest auf Körper, noch flüssig, noch drittens gasförmig. Stimmt's? Ich versuchte, da irgendeine Definition zu finden, die einen einigermaßen befriedigen kann. Ich habe bis jetzt keine bessere gefunden als: ein Schatten ist im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. Im besten Fall. Jetzt meine heikle Frage. Liebe Geschwister, gibt es in unserer Bibel gewisse dunkle Angelegenheiten? Wenn ihr noch keine entdeckt haben solltet, dann müsst ihr nur unsere Hochschulprofessoren fragen. Bei denen wimmelt es von dunklen Angelegenheiten, aber nicht wie bei uns. Dunkle Angelegenheit moralischer Art, dunkle Angelegenheit ästhetischer Art und dergleichen Dinge, sondern dunkle Angelegenheiten, weil ihnen die und die und die und jene vielen Worte in unserer Bibel nicht in ihren Kram passen. Dann fehlt es nicht bei den Herren, sondern dann sind das wieder dunkle Stellen in der Bibel, die halt einmal alte, gewisse Fromme zusammen geknobelt haben, nicht wahr, so gut oder so schlecht, wie sie konnten. Ja. Aha, diese Feststellung, Salomo, Christusdarsteller, in siebenfacher Weise mindestens, verpflichtet uns, jetzt einmal die Person des Salomo und das, was die Schrift, die Aussprüche Gottes über Salomo und jetzt seine Sprüche, Prediger von Salomo, Büchlein Prediger von Salomo, für uns verpflichtend zu nehmen, uns darunter zu stellen: Herr, zeige du mir nun, wie soll ich das verstehen? Wie sind die Dinge? Nur lesen. Die Sprüche Salomos, jetzt kommt die Begründung, wozu die gegeben sind. Um Weisheit und Unterweisung zu kennen. Um Worte des Verstandes zu verstehen. Was für zwei Begriffe stehen da vor uns? Weisheit und Verstand. Wir haben hier so schön einen goldenen Leuchter. Liebe Geschwister, wir Gläubigen sehen ja das Unsichtbare, das ich jetzt andeute hier. Der Fuß, sein Schaft und sein Mittellicht. Die Bibel bezeichnet nur dieses Mittelstück, sein Fuß, sein Schaft und das Mittellicht, das ist der Leuchter, der Goldene. Und was wir sagen, Arne, außen zwei, und noch einmal zwei und dann noch einmal zwei. Arme, sagen wir. Von allem, was nun Fuß und Schaft links und rechts trägt, heißt es immer wieder, aus ihm heraus das und das. Aus ihm heraus das. Aus ihm heraus. Auf mir, auf ihn, Jesaja 11, da steht er vor uns, ruht der Geist des Herrn, Mittellicht, auf ihm, dass Jesus Christus in seiner Gottesperson und persönlichen Einheit nur die Mitte, der Geist des Herrn, ruht auf ihm. Und jetzt kommt der Geist der Weisheit, das mittlere Stück, und des Verstandes. So. Seht ihr das? Und jetzt kommt das zweite Armpaar, wie wir sagen. Der Geist des Rates und der Kraft. Jetzt kommt das äußere Stück. Der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. So. Alles waren nicht Arme, so einfach, sondern Röhren. Das war ein Kunstwerk. Aus einem Talent reinen Goldes, so ein großes Ding, getriebene Arbeit herauszuarbeiten. Röhren. Praktisch, der Levit oder der Priester, der da Öl eingoss, der brauchte nur an einem Ort einzugießen, was geschah. Jede Flüssigkeit sucht immer den tiefsten Punkt. Wo ist er? Im Fuß unten. Und wenn er weiter Öl eingießt, was passiert dann? Kommunizierende Röhren, was heißt das? Das Öl steigt immer im Gleichgewicht höher. Ne? Und wenn er merkte an seinem Ort, oh, da kommt Öl, dann wusste er, voll Öl. Aha. Das heißt jetzt für uns, Gleichgewicht. Auf der einen Seite Weisheit, Rat, Erkenntnis. Auf der anderen Seite Verstand, Kraft, Furcht des Herrn. Und Furcht des Herrn ist gleichbedeutend mit Demut des Herzens. So steht geschrieben. Die Furcht des Herrn, die Demut des Herzens ist so und so. Ah. Wenn hier die drei Dinge sind, Weisheit, Rat, Erkenntnis. Und da Verstand, Kraft, Furcht des Herrn, Demut des Herzens. Dann haben wir hier die Lehre, die gesunde Lehre im Worte Gottes, durch Weisheit, Rat, Erkenntnis. Und auf der Seite haben wir was, um das im Gleichgewicht erfunden werden zu können. Den Wandel entsprechend. So. Sollen Lehre und Wandel übereinstimmen? Ja. Wie heißt das Gegengewicht zu hoher Erkenntnis? Der Geist der Erkenntnis des Herrn. Gegengewicht, Furcht des Herrn. Hatte der Apostel Paulus große Erkenntnis des Herrn. Einmalig wie kein anderer. Was hat Gott ihm auf der anderen Seite für ein Gewicht aufgelegt? Wogegen er dreimal gebetet hat, Herr, nimm mir das doch weg. Nämlich, dass ein Engel Satans ihn ständig begleitete, und ihn mit Fäusten schlug, so wie wir das körperlich, sagt dem auch ein Pfahl im Fleisch. Ja. Ja. Und die Antwort Gottes für ihn heißt, Paulus, damit du dich der hohen Erkenntnis, die es gegeben hat, nicht überhebst, brauchst du das. Und gerade darin, in dieser deiner Schwachheit, mit deinem Pfahl im Fleisch. Bist du fähig, die überströmende Erkenntnis von Dingen, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschen Herz gekommen sind, das nehmen zu können, verstehen zu können, verwalten zu können, sogar weitergeben zu können, verkündigen zu können, ohne Schaden zu leiden? der Geist des Rates und der Kraft, also wir sind bei den äußeren zwei, ja, kommt Rat und Kraft. Sehr einfach. Was nützt mir der beste Rat, wenn ich nicht die Kraft habe, das auszuführen? Was nützt mir eine Mammutkraft, wenn ich nicht weiß, damit anzufangen? Merken wir. Ist da Symmetrie? Da? Eines das andere notwendigst als Gegengewicht haben müssen. Da. Und das Mittelstück? Weisheit und Verstand. Wie viel Mal kommt dieses Geschwisterpaar vor, diese zwei Ausdrücke in unserer Bibel? Unzählige Mal. Weisheit und Verstand. Da habe ich lange gedacht, na ja, Weisheit und Verstand, das ist so ziemlich das Gleiche. Nicht? Nein. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, sagt Salomo. Die Planung, das zuvor berechnen, erdenken, bevor etwas da ist. Und durch Verstand wird das Haus gegründet, gebaut und steht da. Was ist das? Weisheit, Theorie, ne? Lehre. Und das ist Praxis. Ne? Was nützt mir als Architekt die größte Weisheit, Häuser zu bauen? Ne? Aber ich komme nie dazu, überhaupt ein Haus bauen zu können. Eine Frage stellt Salomo, eigenartig wieder. Was nützt es einem Toren, der einen Kaufpreis in der Hand hat? Und ich frage ihn, was willst du damit? Oh, ich bin ein Tor, ich gehe hin, um Weisheit zu kaufen. Was sagt Salomo dazu oder die Weisheit Gottes dazu? Was nützt diesem Toren Weisheit, solange er keinen Verstand hat, solange ihm der Verstand fällt? Merken wir. Nur Weisheit und Verstand. Das Gegenstück haben wir in der Schweiz und in Deutschland. Also, wenn ich jetzt lächle, dann versteht ihr mich sofort. Es gibt viele Häuser, Bauende, die haben Verstand. Aber was fehlt ihnen? Was fehlt ihnen? Ja, liebe Geschwister, was ist das Gegenstück von Verstand? Ah ja, denen fehlt Weisheit, ja, ja. Ja, da muss ich natürlich immer wieder an das Wort denken. Ne? Das sind die sogenannten Baumeisterhäuser. Ne? Und die Häuser, die jeder selber plant und ohne Architekt. Ne? Ja. So habe ich als weiser Architekt, heißt im griechischen Text Paulus, den Grund gelegt. Und einen anderen Grund kann niemand legen. Architekt, der plant ja nur. Und jetzt, wenn er nun Weisheit besitzt, schon rein irdischer Weise, auf was jetzt ankommt, gerade habe ich zu tun, da im Schwarzwald mit einem Neubau, wunderbar. Küche, WC, Treppenhaus, schön gegen Süden. Ja, so. Und dort, wo man die schönste Aussicht hat, da ist dann im Dachstock noch die Schräge und nur so ein Dachfenster, wo die schönste Aussicht ist. Und so weiter und so weiter.
Darf ich hier deinen Schicksal lesen?
Gern, gern.
Aus Sprüche 8 und 9. Ich Weisheit bewohne die Klugheit. Sprüche 8, Vers 5. Mein ist in Rat und Einsicht. Ich bin der Verstand. Mein ist die Stärke. Der erste Vers von Kapitel 9. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, ihre sieben Säulen ausgehauen. Und so weiter.
Ja, danke schön. Ja, also die Worte, die ich ausgesprochen habe, die stehen genauso noch an anderen Stellen. Genügt. Hier, Seht einmal, nochmal das Unsichtbare vom goldenen Leuchter. Schon der Text setzt nur dort in den wenigen Worten ein Und, wo am goldenen Leuchter zwei Stücke miteinander verbunden sind. Hören wir noch einmal. Auf ihm, das ist er, Christus, die Mitte, tragende Mitte. Auf ihm ruht der Geist des Herrn. Ist das in Ordnung? Ja. Und jetzt heißt es, nicht und, jetzt heißt es einfach, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Jetzt kommt kein Und im Text. Der Geist des Rates und der Kraft. Und es kommt wieder kein Und. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wo nur ist ein Und im Text? Stimmt also unser Gotteswort in den Grundtexten, Hebräisch Altes Testament und Griechisch Neues Testament, in jeder Hinsicht mit den von Gott geordneten herrlichen Dingen in seinem Hause, wie es beim goldenen Leuchter oder was da alles an überbordendem Reichtum vorhanden ist, schon in der Stiftshütte des Mose. Seht, so genau ist unser Gotteswort in den Grundschriften Hebräisch, Griechisch vorhanden. Wenn Jesus sagt, nicht der kleinste Buchstabe I, Jad, Griechisch J, noch ein Pünktchen daneben wird fallen vom Gesetz, solange nicht alles erfüllt ist, was da drin verborgen ist, an unendlicher Gottesweisheit. So etwas? Haben wir auch schon eine solche unmögliche Verkündigung gehört, wie jetzt hier? Er versteht mich. Unglaublich. Ich stelle mich gern vor, aber wir wollen ja hier lesen. Ah ja, und in Sprüchen Salomo stellt sich einer vor. Ich stelle mich gerade so vor. Erstens, ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Und Menschenverstand habe ich nicht. Und Weisheit habe ich nicht gelernt. Und der will davor im Vortrag biblische Vorträge halten. Wisst ihr, was der Geist Gottes dazu sagt? Endlich einen Menschen gefunden, den ich als vernünftig bezeichnen kann. Der einen gesunden Menschenverstand hat und der Weisheit gelernt hat. Ja, wer hat jetzt die Sache auf den Kopf gestellt? Der Bruder Muhl. Ja, ich danke, dass der Herr mich auf den Kopf gestellt hat. Ja. Ja. Jetzt fährt der Betreffende weiter. Aha. So dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten Gottes, des dreimal heiligen Gottes, und Erkenntnis des Allerheiligsten Raumes im Tempel Gottes besäße. Ja. Wer von uns meldet sich, dass er mit seiner Vernunft, mit seinem Verstand und mit seiner Weisheit in der allerheiligsten Gegenwart Gottes antreten will? Wer? Ja, nicht. Salomo, siehst du einen Menschen, der weise ist in seinen eigenen Augen? Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Und Paulus ermahnt uns, so sich jemand unter euch, Korinther, weise vorkommt, sich weise zu sein dünkt, Rezept des Paulus. Der werde vorerst einmal ein Tor, ein Narr, damit auch Hoffnung für ihn sei, noch weise und vernünftig werden zu können. Ja, da stellt aber allerhand ab. Und Jesus erklärt, alles, was vor Menschen hoch ist, gibt es Hochschulen. Hoch angesehenes Dinge. Ist ein Gräuel vor Gott. Ja, liebe Geschwister, ist das auch Evangelium? Das sind die Worte, die um Altweiberfarben oder um Märchen? Kaum. Kaum. Weisheit, Unterweisung in Weisheit, vorerst nur einmal zu kennen, noch nicht zu erkennen. Um Worte des Verstandes in der ganzen Schrift vorhanden sind, zu verstehen. Da muss ich hier wiederholen. Jeder Mensch, der seine Bibel in seiner Muttersprache liest, liest sie vorerst in einer Fremdsprache, die er zuerst lernen muss, um das Gelesene verstehen zu können. Feines Beispiel im Alten Testament. Leviten stehen auf einem Podium, eine riesen Volksversammlung von morgens früh bis mittags 12 Uhr. Lesen die Leviten vor aus dem Buch des Gesetzes Mose. Dann heißt es so fein. Und sie lasen deutlich, erstens mal, und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Aha. Was braucht es? Kann man unsere Bibel lesen wie irgendein Buch der Weltliteratur? Kann man, ja. Aber was hat man davon? Mehr Ärger und Verdruss und Widerspruchgeist und weiß was alles. Dann. Ich staune über etwas im Moment, liebe Geschwister. Ja, sagt mir was. Dass wir noch nicht mal bei Vers 4 angekommen sind. Nach der Zeit, die vergangen ist. Um Worte des Verstandes zu verstehen. Um zu empfangen einsichtsvolle Unterweisung. Oh, was wird alles unterwiesen in unseren Schulen? Und was wird heute alles wieder Göttliches unterwiesen in unseren Schulen? Um wieder Zweck, Gerechtigkeit und Recht und Geradheit. No, Gerechtigkeit und Recht, das ist wieder ungefähr das Gleiche wie Weisheit und Verstand, wenn wir lesen. Ja, Gerechtigkeit und Recht. Habt ihr schon einmal bei einem, wie sagt man dann, dem Beruf, ja, ich muss jetzt ein
juristischer Beistand.
Ja, danke schön. Ein juristischer Beistand. Habt ihr bei dem schon einmal als Firmatafel beim Eingang gelesen, Gerechtigkeitsanwalt? Habt ihr das schon mal gelesen? Merkt er, ohne es zu merken, dass wenn er das schreiben würde, dass jeder Schulbub so machen würde? Merken wir. Wunderbar. Die Schrift spricht von den Messschnüren des Rechtes. Messschnüre und dem Senkblei der Gerechtigkeit. Ah, ist das das Gleiche? Was haben, wo kommen denn überhaupt Messschnüre vor? Bevor ein Bau erstellt wird, kommt der Vermessungsingenieur, steckt seine Pfähle und zieht die Messschnüre dort, wo die Mauern hinkommen. Und wo zwei Messschnüre sich kreuzen, ist eine Hausecke. Dann kann der Nachbar kann dann feststellen, ob der Bau, der jetzt neben ihm gebaut wird, ob der die vorgeschriebenen 5 Meter Abstand hat oder nicht. Ringsum. Und die Baupolizei kann das alles prüfen, ob die Messschnüre stimmen. Also typisch Messschnüre, Ordnung schaffend, Orientierung gebend, horizontal. Zwischen Mensch und Mensch, zwischen Nachbar und Nachbar, zwischen Volk und Volk. Oberfläche der ganzen Erde. Ist nicht unsere ganze Erdoberfläche schon längst eingeteilt in Längen und Breitegrade? Ja, sind so bildlich, kann man sich das als Messschnüre rings um unseren Globus gelegt denken. Ja. Gott sagte dem Abraham, durchziehe das ganze Land oder die ganze Erde nach ihrer Länge und ihrer Breite. Da war also Abraham als Vermessungsingenieur Gottes eingesetzt. Und jetzt? Und das Senkblei der Gerechtigkeit ordnet was? Von Gott, dem Höchsten, der aus höchster, allerheiligster Höhe, ein Senkblei, was ist denn Blei in der Schrift? Gesetzlosigkeit. Wird die Gesetzlosigkeit am Ende dieses Zeitalters überhand nehmen? Liebe Geschwister, wie weit ist das schon auf unserer Erde? Da ließ Gott, der Allerheilige, Allerheiligste Gott, seinen Sohn herunter in diese Schöpfung und er kam in diese Welt seiner Schöpfung als Licht der Welt und der Kosmos hat ihn nicht aufgenommen. Und was macht Gott? Jetzt lässt er das Senkblei, lässt er ihn zur Sünde machen. Den Sohn ließ sich das Jesus gefallen, als Senkblei in die Baugrube Gottes hinabgelotet. Was heißt das auf Deutsch? Er hat seine Seele sogar nicht nur seinen Leib kreuzigen lassen, sondern seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Baugrube Gottes ist das Totenreich. Und da hat er seinen Sohn zur Sünde an unserer Stelle gemacht. Damit alle Flüche des Gesetzes ihn treffen können, anstatt uns, und alle Forderungen des Gesetzes von ihm bezahlt worden sind für uns. Und jetzt? Und das Senkblei wird so weit runtergelassen, die Baugrube, bis Felsengrund kommt. Was geschieht jetzt? Jetzt wird fundamentiert, Fundamente gelegt, und jetzt wird das Senkblei immer höher gehört. Immer höher, bis der Bau vollendet ist. Und der letzte Höhenzug Gottes für uns heißt Entrückung. In einem Augenblick verwandelt in die Gegenwart Christi versetzt. Was steht da? Zwei Ausdrücke nebeneinander. Recht und Gerechtigkeit. Oh, Recht und Gerechtigkeit. Weiter, nur weiter, nur weiter. Liebe Geschwister, es ist jetzt halb, auf der Uhr noch 7:30, also dann können wir ja ruhig noch ein paar Stunden weiterfahren. Ne? 7:30, sehr schön. Nein. Wir wollen uns am ersten Abend nicht noch groß plagen, sondern wir wollen uns freuen, und so dass wir unseren Sinn, unseren Geist und unsere Seele, auch unseren Leib öffnen können für den Zustrom göttlicher Kräfte, Wunderkräfte, lesen wir noch bis Vers 7, aha, Vers 8 noch. Gerechtigkeit und Recht. Zuerst kommt das Senkblei und dann die Messschnüre und Geradheit. Geradheit. Ich darf gleich hier weiterfahren. Warum wird im Neuen Testament die Straße, an welcher der boshafte Saul von Tarsus zum Glauben kam, warum wird die Straße mit Namen genannt? Wie heißt sie? An der Straße, die die Gerade heißt. Und dieser Saul von Tarsus, der hier das Wunder vom erhöhten, verherrlichten Herrn erlebt hat, begnadet worden ist in einmaliger Weise, der sagt dann an einer Stelle: Unser Kampf ist nicht nur zur Linken, satanisch, sondern auch zur Rechten gegen die Mächte, die uns wieder unter das Gesetz bringen wollen. Links wissen wir, der Satan und die Dämonie, unser Kampf. Aber meistens werden Gläubige nur nach links zu kämpfen orientiert. Und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch ein anderes Evangelium verkündet, als ich euch verkündet habe, der sei verflucht. Noch einmal, wenn ein Engel vom Himmel käme. Liebe Geschwister, keine Altweiberfarben und keine Nerven. Dinge, die durchs Herz gehen, und da sitzen die Pfeile. Nichts zu machen, nichts zu machen. Wir können unser Herz verhärten, aber Gott in seiner Langmut hat mindestens 7-mal Geduld. Und wenn er zum 8. Mal anklopft und wir immer noch nicht wollen, dann sagt er, du willst immer noch nicht. Und sagt Gott, einverstanden, jetzt kannst du machen, was du willst. Und wisst ihr, wie die Gedanken Gottes da sind, bei solchem Ausspruch? Bist du an deinem eigenen Willen vollständig zu einem Trümmerhaufen geworden bist? Vielleicht hast du dann ein Ohr. Wenn es wiederum heißt, halte, wenn er seine Stimme hört, nach langer Zeit, so verstockt eure Herzen, wenigstens jetzt nicht mehr. Um einfältigen Klugheit zu geben, ja, wer von uns ist einfältig? Doch keiner von uns. Keiner von uns. Ja. Was empfiehlt denn Jesus? Schon unter Gesetz, er hat es ja unter Gesetz getan. Wer mir nachfolgen will, hat in erster Linie was zu tun? Der nehme sein Kreuz auf sich, da sind wir noch bereit. Ne? Und verleugne sich selbst. Was heißt das auf Deutsch? Der bekenne, Herr, ich bin nichts. Sind wir soweit? Sind wir soweit? Schade, wenn wir noch nicht so weit sind. Auch der große Apostel Paulus hat die hohen Erkenntnisse erst empfangen, nachdem er schreiben konnte, nicht nur ich bin der letzte Apostel, der unwürdigste, unzeitige Geburt, sondern ich bin nichts. Denn was hat Gott auserwählt, als letzte Auserwählte? Die, die nichts sind. Hat Gott auserwählt, zu welchem Zweck? Auf dass er die, die etwas sind, meinen, etwas zu sein, zu Schanden machen, zu nichts machen. Wunderbar geht es weiter. Also Einfalt und Klugheit zu geben. Was haben wir gehört vom Bruder Nussbaumer?
Ich Weisheit bewohne, was? Haben wir gehört. Die Klugheit. Da ist dann Klugheit etwas Böses oder etwas Feines? Wenn die Weisheit die Klugheit bewohnt, das heißt, die Weisheit Gottes ist in Klugheit zu Hause. Seid klug wie? Was? Was? Was sagst du? Wie die Schlangen. Steht so geschrieben. Aber gleichzeitig ohne falsch wie die Tauben. Jetzt werde ich an etwas erinnert. Gerad halt. Unser Kampf gegen links und rechts. Mein Sohn, wende dich ab, weder zur Linken, das ist klar, ne? Von Satan, noch zur Rechten, ne? Sondern geh schön gerade die Straße. Denn die Gerade ist immer der kürzeste Weg von einem Punkt zum anderen. Ist auch ganz klar. Und jetzt? Klug, den Einfältigen Klugheit zu geben, ja, dabei bereit bist, dich als einfältig bezeichnen zu lassen, dem Jüngling Erkenntnis und Besonnenheit. Wunderbar. Wie viele Jünglinge gibt es heute, bei denen die zwei Worte vorhanden sind, die zwei Wunderdinge? Besonnenheit, Erkenntnis Gottes, Jesu Christi, des Heiligen Geistes. Erkenntnis heißt die Innenschau, bis ins Herz Gottes hinein, das Allerheiligste. Kenntnis heißt einfach Kenntnisnahme von irgendeiner äußeren Erscheinung. Also ihr alle könnt, wenn ihr mal gefragt werdet, ich habe da was gehört von einem Bruder Muhl, dann könnt ihr alles sagen, den kenne ich. Ne? Könnt ihr das alles sagen, den kenne ich. Ja? Habe ich persönlich gesehen und gehört. Aber den Bruder Muhl hat keiner von euch erkannt, was da drin alles kreucht und fleucht vorerst. Und was der Herr da alles da schon hineingelegt hat, das schon gar nicht. Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen. Und der Verständige wird sich weisen Rat erwerben, um einen Spruch zu verstehen. Aha. Lesen wir die Sprüche und verstehen gar nichts, weil wir so weise sind, weil wir so vernünftig sind, so einen gesunden Menschenverstand haben. Verstehen wir keinen dieser Sprüche? Die Sprüche, ja, und verschlungene Rede, gibt es in unserer Bibel verschlungene Rede? Worte der Weisen und ihre Rätsel, gibt es das in unserer Bibel? Ganz wunderbar. Zu verstehen, Worte der Weisen und ihre Rätsel, verschlungene Rede zu verstehen. Die Furcht Jehovas ist der Erkenntnis Anfang. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Wir schließen jetzt mit Vers 8. Ich lese auch deutlich und darf mit kurzen Worten einen tiefen, hier verborgenen Sinn anzugeben, anzudeuten. Vers 8. Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Hier spricht an höchster Stelle Gott der Vater zu seinem Sohn. Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Jesus Christus ist der Erstgeborene, jetzt seit Golgatha und Auferstehung, unter vielen Brüdern. Also wir sind nachgeborene Brüder oder Schwestern. Wir haben den gleichen Vater wie Jesus Christus, stimmt das? Ganz klar. Aber wir haben auch, jetzt wird schon heikel, die gleiche Mutter wie Jesus Christus. Spielt der Mutterschoß auch eine Rolle, wie der geartet ist? Treffende, bildlich-biblische Antwort zum Vergleich. Hatten Ismael und Isaac den gleichen Vater? Antwort: wie hieß er? Abraham. Hatten aber beide die gleiche Mutter? Aha. Es waren also nur Halbbrüder. Es kommt der Galaterbrief, Paulus. Schwer, schwer, trächtiges Wort. Das Jerusalem drunten auf der Erde, das wir so lieben. Und der Herr ist prächtig. Mit ihrem Gesetz vom Sinai, entsprechend dem Ismael von der Magd geboren, welche zur Knechtschaft gebiert. Unsere Mutter aber ist das Jerusalem, das droben ist, wo Christus ist. Unsere Mutter ist der gleiche Mutterschoß Gottes des Vaters, wie bei Jesus Christus.
Nicht von dieser Schöpfung.
Nicht von dieser Schöpfung. Ja. Sind das Dinge, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen sind. Es sind Werte in den Raum gestellt hier. Wo wir Gelegenheit haben, uns göttliche Gedankengänge und Ordnungen aufzeigen zu lassen, vorerst vielleicht nur ahnungsweise, Ausblick über einen unendlichen Horizont hinaus und von dort her wieder herein in unser Leben. Und das soll uns ermuntern, was wir am Anfang gesungen haben. Deines Wortes stille Kraft, leuchtende Kraft. Herr, dein Wort, die edle Gabe. Ja. Diesen Schatz erhalte uns, denn wir ziehen in jeder Gabe und den größten Reichtum für. Soweit für heute Abend. Hans, du dankst noch mit uns.
Sprüche 10, Vers 22. Das ist noch deutlicher. Der Segen Jehovas, er macht reich. Und Anstrengung fügt neben ihm nichts hinzu. Können wir gleich kapitulieren. Der Segen Jehovas, er macht reich. Aha. In Bezug auf
Gold, Silber, edle Steine? Ja, doch. Aber geistlich verstanden. Ne? Wir können ja auf die Grundlage. Aha. Auf die Grundlage, die gelegt ist, eigenartig, dass ausgerechnet der ehemalige reißende Wolf namens Saul von Tarsus wagen darf zu schreiten, also der als reißender Wolf in die Herde des guten Hirten eingebrochen ist, und die jedes Lamm zerrissen hat, als inzwischen die Zähne kam. Denn dieser Saul von Tarsus ist wieder der damalige König Saul aus dem Stamme Benjamin. Und von Benjamin steht eben geschrieben, Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen zerreißt er Beute, am Morgen zerreißt er Raub und am Abend teilt er Beute aus. Das Gegenteil. Zerreißt alles rein und nachher teilt er Beute aus, Reichtum aus. Genau, Prophezeiung auf diesen einen Saul von Tarsus. Ausgerechnet dieser Mann darf wagen zu schreiben, und dann noch im Heiligen Geiste, so habe ich als weiser Architekt den Grund gelegt. Und einen anderen Grund kann niemand legen als der gelegt ist, Jesus Christus. Nicht? Das ist doch allerhand. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe als weiser Architekt den Grund gelegt. Und einen anderen Grund, als den ich gelegt habe, kann nicht gelegt werden. Ja, bitte, warum kann er so kühn sein? Weil er an einer anderen Stelle schreiben darf, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also wer spricht hier? Ist Christus vielleicht auch ein weiser Baumeister? Oder ordnet er Küche und WC und Treppenhaus auch nach Süden an? Saul von Tarsus, auserwähltes Rüstzeug, weiser Baumeister, griechisch heißt es weiser Architekt. Wir haben ja gelernt am goldenen Leuchter, Weisheit und Verstand. Weisheit, Theorie, überdenken, ersinnen, überlegen, planen, bevor etwas da ist. Das ist die Arbeit der Weisheit, des Architekten. Und Verstand wird der Bau gegründet und festgebaut. Das ist das Projekt und das ist die Ausführung. Das ist das Gegengewicht. Wir haben da etliches noch gehört, Weisheit und Verstand. Und ich darf gleich darauf hinweisen, gerade in den Sprüchen kommt dieses Paar, Weisheit und Verstand, immer wieder vor, in immer dieser Art, die zwei gehören zusammen, wie das eine Paar der Röhren direkt neben ihm, auf ihm ruht der Geist des Herrn. Und nun dürfen wir das in Kapitel 2 lesen. Mein Sohn, wenn du erstens meine Reden annimmst, kannst du liegen lassen, kannst hören und liegen lassen. Etliche von uns haben das noch nicht gehört. Was ich als Ausspruch Salomos nicht verstehen konnte und sagte, du Salomo, so etwas habe ich noch nie gesehen. Gibt's überhaupt nicht. Wenn er schreibt, auch hier in den Sprüchen, hat der Faule seine Hand in die Schüssel beim Essen ausgestreckt. Zu faul ist er, sie an seinen Mund zurückzuführen. Hat jemand von euch schon so einen faulen Kerl gesehen? Ich auch nicht. Aber ihr wisst, gerade habe ich mich zu schämen begonnen über solche freche Beurteilung eines Wortes von Salomo. War schon geschehen. Da ist der faule Kerl. Dem Buchstaben nach vielleicht kaum. Aber meine Worte sind Geist und Leben, auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, sagt Jesus. Ich hatte die Gnade, wie etliche von uns, schon von jung auf, ich kam ja durch Bruder Bongräber zum Glauben in Schaffhausen in einer Krishona-Kapelle mit etwa 20 Jahren, und dann lernte ich bald bei der ersten Jugendkonferenz in Süddeutschland den Adolf Heller kennen. Der hat dort schon mitgedient. Und dann Karl Geier, Schriften von Bruder Knoch, Pfarrer Böhmerle und Ströter und wie sie alle heißen mögen. Ja. Wenn Bruder Geier redete, ja. Wenn er um 8 Uhr abends begann und dann um 10 Uhr sagte, ja, jetzt muss ich eigentlich weiterfahren, das war bis jetzt die Einleitung, nicht? Dann war ich noch munter um 10 Uhr und hätte wahrscheinlich die ganze Nacht zuhören können. So hat mich das alles erfreut und erquickt, aber was war ich? Zu faul, ja, auch nicht fähig am Anfang, nicht? Zu faul, das jetzt zu nehmen und zu essen. Wir hören, sehen wunderbare Dinge, freuen uns darüber, ja, das ist auch schon etwas, ne? Ja, wenn der sieht, oh, das ist ja wunderbar da. Aber nimmt es nicht, und wenn er es noch nimmt, führt das nicht in den Mund, dann isst er es nicht. Jesus sagt ja dort an einer Stelle in dem Zusammenhang, auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, sind meine Worte Geist und Leben. Wer nicht isst mein Fleisch und nicht trinkt mein Blut, hat keinen Teil an mir. Da ärgern sich die Jünger samt mir oder ich samt den Mindern auf solchen Worten. Und Jesus sagt, warum ärgert euch, ihr euch, wenn ich so spreche? Dann sagt er noch, wer mich isst, isst, hat Leben in sich selbst. Braucht euch nicht zu ärgern. Auch jetzt sind meine Worte Geist und Leben. Das Fleisch nützt nichts, buchstäblich. Entschuldigt, und das Blut buchstäblich auch nicht. Entschuldigt. Geist und Leben. Warum spricht Jesus so anstößig? Weil geschrieben steht, siehe, ich lege einen Stein des Anstoßes nicht vor den Pharao und den König Nebukadnezar von Babel, sondern im Zentrum des Volkes Gottes in Zion, einen Fels des Ärgernisses und einen Stein des Anstoßes sah. Die sollen sich mal, die Juden und die, ja, die frommen Israeliten, sollen sich mal gründlich ärgern, samt den 12 Jüngern, und jetzt gerade an Jesus. Ne? Und ich habe mich auch geärgert. Und dann war ich aber getröstet, wenn die 12 sich geärgert haben, ja, wer bin ich dann? Ne? Und dann die Erquickung und die Befreiung. Ne? Auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben, und dieses Wort Jesu gilt wieder durch die ganze Bibel hindurch. Wie viele anstößige Dinge hat es da? Nicht? Und umso wunderbarer ist das, was Gott in den anstößigen Dingen verborgen hat für uns, denen der Geist gegeben ist, der die Dinge alle erforschen kann und verstehen lernt, glückselig ist und reich gemacht ist. Also bitte, hören, sehen, im Glauben mit erleuchteten Augen des Herzens und jetzt die Hand ausstrecken und ergreifen und in den Mund führen und gut kauen. Das heißt, im Herzen bewegen. Gut kauen. Und die Verdauung können wir dann dem Herrn überlassen. Und dann sind diese wunderbaren Gottesherrlichkeiten nicht nur unser unverlierbarer Besitz geworden, sondern ein Bestandteil von uns selbst. Was ich dann gegessen habe, und soweit es dann Teil von meinem Körper wird, in dem die Seele und der Geist wohnt, das ist so, versteht die Schrift das Wort lesen. Lesen. Das ist das genau das griechische Wort. Versteht das, wie wir den Begriff kennen, was die Ruth so schön gemacht hat. Ehren lesen. Man sieht, ja, da ist Speise für das Leben. Und zwar nur Ehren nachlesen bei der Ruth. Zu hinterst hinter den Metten des Boas. Sie bückt sich, nimmt Ehre um Ehre und sammelt sie, um für sich und ihre Schwiegermutter Speise zu haben, um zu essen. Das heißt, ja, wir lesen jetzt hier gerade weiter und möchten jetzt das uns gerade üben darin, jetzt was wir hören und dann im Geiste sehen dürfen, was da vor uns hingestellt ist, um es zu ergreifen, zu essen, zu kauen und uns einzuverleiben. Mein Sohn, erstens, wenn du meine Reden annimmst und zweitens meine Gebote bei dir verwahrst, drittens, so dass du dein Ohr auf Weisheit merken lässt, viertens, dein Herz neigst zum Verständnis. Ja, wenn du den Verstande rufst. Fünftens, sechstens, deine Stimme erhebst zum Verständnis. Wenn du siebtens ihn suchst, wie Silber den Verstand. Und wie nach verborgenen Schätzen ihm nachspürst, merken wir. Äußerlich ist das alles möglich. Also nach verborgenen Schätzen nachspüren, da in den Minen, Goldminen und so weiter. Alles, was wir gelesen haben. Und jetzt das sind Glaubens Taten, Glaubenswerke, geistlicherweise. Wenn du ihn suchst wie Silber und achtens wie nach verborgenen Schätzen nach ihm oder ihm nachspürst, jetzt kommt das dann nach achtens. Dann wirst du die Furcht Jehovas verstehen. Verstehen. Also, dann wirst du die Furcht Jehovas verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Was steht da wieder in einem Atemzug? Goldener Leuchter. Dann wirst du äußerstes Armbar, dann wirst du die Furcht Gottes verstehen und Erkenntnis Gottes finden. Für uns einfachste geometrische, wunderschöne Ordnungen Gottes vor uns hingestellt, die uns jetzt zeigen und dass wir ergreifen können, uns einverleiben können, nur als kleinste Beispiele, Modelle, wie unser ganzes Gotteswort vollkommen wunderbar symmetrisch vorhanden ist. Vom ersten Satz und ersten Buchstaben in der Bibel bis zum letzten. Sind solche vollkommenen Herrlichkeiten Gottes vorhanden? Ja, vom ersten Satz in der Bibel, Alten Testamentes, bis zum letzten Neuen Testament. Hat mal einer zu mir gesagt, der Bruder, ne Schwester, der Bruder Mohl, aber das muss man sehen können. Ja. Und wenn wir solche kleinen Beispiele, wenn es hier in solchen Kleinigkeiten so wunderbar vollkommen ist, dann, wie viel mehr würde Paulus schreiben dann bei den herrlichen Gedanken Gottes, die in seinem Herzen ruhen und die er uns offenbart. Dann wirst du die Furcht Jehovas verstehen, dann haben wir noch gelesen, dass du dein Ohr auf Weisheit merken lässt. Und an einer anderen Stelle heißt es, in Bezug auf unsere Ohren, neige dein Ohr zu meinen Worten. Und da ist festzustellen, zu bekennen vor dem Herrn, was unsere Ohren betrifft, die sind lahm geworden. Wieso? Ihr habt gemerkt oder gesehen, ich habe so gemacht. Jeder Hund kann noch seine Ohren spitzen. So. Sind wir nicht mehr. Oder kann es noch jemand von uns als Resterinnerung, wie es einmal war? Ne? Können wir unser Ohr noch neigen? Nein, lahm. Wir haben lahme Ohren von Haus aus. Stimmt das auch geistlicherweise? Dass wir schwerhörig geworden sind. Schwerhörig sind wir von Haus aus, Gott gegenüber und dem Worte Gottes gegenüber. Aber er hat mein Ohr durchbohrt, mal so, und hat mir Ohren gegraben. Ein Verheißungswort im Alten Testament, das im Neuen Testament für Jesus Christus herausgegriffen wird. Das heißt, Ohren hast du mir gegraben, um hören zu können. Wer meine Worte hört, hört. Und der Glaube kommt nicht durch die Predigt, die übersetzt ist, sondern genau gelesen, der Glaube kommt durch das Hören. Genau. Neige dein Ohr und höre die Worte der Weisen und ihre Rätsel und die verschlungenen Reden. Ja? Wunderbar. Dann wirst du jetzt die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Wer von uns versteht die Furcht des Herrn, was das alles bedeutet?